Ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen aufgeregt. Welcome back nach der Sommerpause. Ich freue mich wie ein Kind. Mein Name ist Katrin Eschweiler. Mein Podcast heißt Balance Yourself und heute nehme ich euch mit, endlich mal wieder in einem Interview. Und ich freue mich sehr auf all das, was dieses Jahr noch so kommen wird und ja, wie viele Gäste noch kommen werden und was für Gäste kommen werden. Also ich bin sehr, sehr happy und freue mich auch wieder, ja, neue Interviews führen zu dürfen und einfach neue Folgen abzudrehen. Und heute habe ich einen ganz, ganz wundervollen Gast und zwar eine Gästin. Und zwar reden wir heute über das Thema Humor, aber eigentlich nein, eher über das Thema Lachen und was Lachen einfach mit uns macht, wie toll das ist. Und es ist ein sehr besonderer Gast. Ich verrate jetzt einfach nicht mehr, sondern steigt einfach direkt ins Interview und freut euch. Und vergesst nicht, Lachen ist mega gesund und total wichtig. Also viel Freude beim Interview. Alles Liebe, eure Katrin.
Ihr Lieben, ich habe heute einen wundervollen Interviewgast, die liebe Maria Gundolf von dem Rote Nasen e.V. Worum es darüber geht oder darum geht, werde ich jetzt gleich euch abholen. Ich bin erstmal zutiefst dankbar, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast und wir in ein ganz, ganz wunderschönes Gespräch jetzt starten werden. Danke, liebe
Sehr gerne, sehr gerne.
Maria. Wunderbar. Ja, worüber reden wir heute? Ich finde, Gesundheit ist ein großes Thema. Und ich habe ein Thema mir rausgenommen, was ich finde, was wir alle können, was wir alle beherrschen, was wir viel zu wenig tun. Und zwar das Thema Lachen. Und ich finde, es gibt ja so einen schönen Spruch, Lachen ist gesund oder auch die beste Medizin. Was sagst du dazu, um dich direkt mal da abzuholen?
Also ich würde es auf alle Fälle unterschreiben. Also
Ja.
einerseits aus meiner Erfahrung heraus, weil ich einfach merke, was das, was wir als Krankenhausclowns tun, auch auslösen, was für eine heilsame Wirkung das hat. Also das erleben wir einfach täglich oder immer in unseren Visiten. Und andererseits setze ich mich auch als Humortrainerin theoretisch sehr viel mit diesem Thema auseinander und stoße überall und ja, überall auf Beweise dafür, dass es wirklich medizinisch erwiesen gesund ist, dass es wirklich im Körper Hormone ausgeschüttet werden, dass die Stressanteile gesenkt werden, dass das Schmerzempfinden dadurch also nicht gefördert wird, sondern dass man weniger Schmerz empfindet, wenn man lacht, wenn man leicht und vergnüglich zum Beispiel in eine Narkose gehen kann. Das ist einfach, da gibt es ganz, ganz viele Beweise. Es gibt Studien dazu und deswegen kann ich das, wovon ich sowieso überzeugt bin, als Clown kann ich dann immer auch ganz gut medizinisch sozusagen auch untermauern.
Also jetzt fallen erstmal zwei Dinge, die mich total interessieren: Humortrainer und Clown. Da wäre ich jetzt direkt mit eingestiegen. Der Rote Nasen e.V., was ist das genau, um die Menschen da draußen mal abzuholen kurz?
Also Rote Nasen Deutschland e.V. ist eine künstlerische Organisation, die Lachen und Leichtigkeit zu Menschen in Krisen bringt, sage ich mal. Also das ist sozusagen die offizielle Version, die offizielle Mission. Dahinter steckt ein Verein, der inzwischen sehr groß geworden ist. Es gibt uns jetzt seit 20 Jahren. Wir sind einer
Glückwunsch.
der größeren Clown-Vereine in Deutschland. Es gibt derer sehr viele. Es gibt teilweise auch Vereine, die sind sehr, sehr klein, bestehen manchmal aus einem oder zwei Menschen. Wir sind ein Verein, der inzwischen über 70 Künstler beauftragt, und zwar damit beauftragt, in Krankenhäuser, also in Pflegeeinrichtungen zu gehen. Das sind Krankenhäuser, das sind Hospize, das sind psychiatrische Einrichtungen, das sind Pflegeeinrichtungen für Senioren und Seniorinnen. Und genau, da gehen unsere KünstlerInnen hin und machen jetzt kein vorgefertigtes Programm, sondern improvisieren. Improvisieren auf einem sehr professionellen Niveau. Also wir machen das sind alles keine Ehrenamtler, sondern das sind Auftragskünstler. Auftragskünstler, ist mir gerade eingefallen.
Auftragsclowns.
Auftragsclowns, genau. Aber das werden wir Tatsache oft gefragt, ob wir das ehrenamtlich machen. Und wir sagen, nein, wir machen es mit viel Ehre, es ist uns eine Ehre, aber wir machen es bezahlt. weil wir einen sehr hohen Anspruch an unsere Künstler haben, weil wir einfach, das bewegen sich ja ständig alle im Krisengebiet, sage ich mal, ne? Mit Menschen, die nicht mehr in ihrem Alltag sind, so wie alte Menschen, die da einfach auch nie mehr wieder hin zurückkehren, und auch alle Menschen, die in einer Pflegeeinrichtung, in einem Krankenhaus irgendwo sind, sind ja auch nicht mehr in ihrem Alltag. Das heißt, die sind alle ständig in einer Krise, und das ist ein sehr, sehr sensibler Bereich. Wir machen OP-Begleitung zum Beispiel. Das heißt, wir begleiten Kinder wirklich bis hinein in den OP-Saal, wo sie dann die Narkose bekommen, und wenn die Messer angesetzt werden, da sind wir dann raus. Aber bis dahin begleiten wir die Kinder wirklich vom Zimmer bis dahin. Und das ist, da ist man, sage ich mal so, da ist wenig zwischen dir und dem Leben. Also da bist du schon sehr, sehr, sehr nahe dran. Und sehr, das ist teilweise sehr existenziell, weil da kommt natürlich die Angst, da kommt die Einsamkeit. Und das erfordert hohe Professionalität, damit umzugehen. In der Rolle zu bleiben, in der Leichtigkeit zu bleiben, trotzdem was geben zu können und nicht mitzuleiden und dahin zu schwelgen sozusagen, weil damit ist ja niemandem geholfen. Und das erfordert eben eine fundierte Ausbildung, eine künstlerische Ausbildung, also eine Basis. Alle Künstler, die zu uns kommen, wenn ich Künstler sage, meine ich natürlich auch die Innen.
Selbstverständlich.
Um es richtig zu gendern. Genau, also jeder und jede, die zu uns kommt und bei uns arbeiten will, muss, sage ich mal, ein Fundament haben, ein künstlerisches Fundament. Wir sind Schauspieler, Artisten, Akrobaten, Pantomimen, MusikerInnen, also alles, was aus diesem künstlerischen Bereich kommt. Und alle haben auch eine Ausbildung als Clowns und werden auch ständig fortgebildet. Wir haben ein Curriculum, das alle durchlaufen. Es sind über 500 Stunden. Wow. Das heißt, es ist echt ein hoher Anspruch, weil wir wissen, das braucht man einfach. Wir gehen ja auch in geflüchteten Einrichtungen. Und da ist man einfach mit so viel Leid konfrontiert, dass es braucht dann echt einen guten Background, um das damit gut umgehen zu können.
Absolut.
Künstlerisch.
Also das heißt, ihr bildet auch aus in Themen bei psychischen Erkrankungen, also dass die Clowns darauf auch vorbereitet sind.
Genau, genau. Okay. Also dieses Curriculum, diese 500 Stunden, das ist natürlich ein großer Teil, ist künstlerisch, wo wir einfach immer wieder weiterbilden und vor uns fortbilden. Und ein großer Teil ist aber eben auch, medizinische Grundkenntnisse zu haben. Wir wissen über Demenz Bescheid. Wir wissen, welche Krankheitsbilder es gibt, so bei Kindern und so. Also wir sind jetzt keine Medizinerinnen, aber wir haben so ein Grundkenntnis, so ein Grundwissen. Wir sind in Hygiene geschult, aber eben auch in psychologischen Sachen, soziologischen Geschichten und so weiter. Also das Spektrum ist schon sehr, 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 sehr groß, muss ich sagen, was wir da abdecken. Und ja, genau.
Also ich finde gerade bei solchen tiefen Themen, da ist ja nicht nur Krankheit, Trauer, Einsamkeit, sondern letztendlich auch der Tod. Also du wirst ja wirklich mit richtig, wirklich schweren Themen auch konfrontiert und dann dabei die Leichtigkeit zu behalten. Und ich habe, das habe ich im Eingangsgespräch kurz erzählt, eine Geschichte bei euch gelesen, da ging es um ein Mädchen. Ich weiß jetzt nicht, welche Krankheit sie hatte, aber sie fragte halt, wie es dann ist, wie es da oben ist. Und da kommt mir jetzt auch gerade schon die Gänsehaut, darauf wirklich mit Leichtigkeit zu agieren. Also das, finde ich, ist schon nicht nur eine Kunst, sondern auch mit Liebe dann zu reagieren, sodass man es einfach dem Menschen oder dem Kind an dieser Stelle auch wirklich leicht macht, mit diesem Thema umzugehen. Und das finde ich wirklich, also wow.
Ja, und das ist aber eben gerade das Spannende. Deswegen liebe ich das so sehr, was ich tue, weil wir als Clowns die Freiheit haben, ganz wertfrei, ganz offen und so wie du es gesagt hast, mit sehr viel Liebe auf die Menschen zu gehen. Und wenn jemand mit uns über Sterben reden will, dann reden wir über Sterben.
Ja.
Weil auch das ist, was Clowns hochspannend finden. Also Clowns sind per se Wesen, die nichts wissen, aber alles wissen wollen und alles total neugierig sind. Also die sind einfach. Wenn dann eben eine alte Frau zu uns sagt, ich möchte sterben, ich will nicht mehr leben, dann kann ich als Clown ganz klar fragen, okay, wann? Jetzt sofort oder morgen oder gibt's Pläne wie oder so? Und kann ich mich eben mit einer Seniorin auch darüber unterhalten, wie sie gerne sterben möchte und wie sie, was auf ihrem Grabstein steht und was, wie das, was es zum Leichenschmaus geben muss und kann und wie dann weiß ich. Also so, das kann dann sehr, sehr vergnüglich werden, weil wir per se einfach die Dinge nicht bewerten und nicht sagen, um Gottes Willen, bitte nicht über Sterben reden, weil das etwas ist.
Das gehört ja dazu.
Es gehört dazu und es ist spannend.
Ja.
So, okay. Und das ist so dieses, und deswegen können wir eben mit einem Kind, das wissen will, wie es dann da oben ist, das ist total spannend. Das ist eine super, super tolle Frage für einen Kleinen. Da sind dann, wow, aber wir sind sozusagen sowieso immer ein einziges Fragezeichen. Also immer. Ne? Ein wandelndes Fragezeichen mit roter Nase. Und das ist so, das hält uns eben offen und das hält, und deswegen können wir uns eben auch so gut verbinden mit Menschen. Und deswegen gibt es keine Tabus eigentlich. Also wenn dahinter dieses offene Herz steht, was die Menschen im Grunde genommen mag, dann gibt es da keine Tabus, wo man sagt, nee, darüber spricht man nicht. Oder man im Zweifelsfall macht man ein Spiel aus dem, dass man über etwas nicht spricht, und das ist dann das Geheimnis. Das ist auch wieder total spannend.
Absolut, es bekommt ja dann auch eine wirklich wundervolle Leichtigkeit, ne? Und das macht das ja auch dann für denjenigen, der gegenübersteht, umso leichter. Und die Geschichte endete dann, dass das Mädchen friedlich eingeschlafen ist. Und ich denke, wenn das dazu führt, kriege ich schon wieder Gänsehaut, dass wir dem Menschen oder dass ihr dem Menschen einfach da eine Leichtigkeit mitgebt bei dieser Schwere und Tragödie, die es ja doch mit sich nimmt, finde ich, das ist ja eine ganz, ganz wertvolle und wundervolle Arbeit. Ja. Wenn du sagst, wir, du bist auch ein Clown.
Ja, ich bin auch ein Clown. Ja, genau.
Okay. Wie ist das für dich im Alltag? Also du spielst ja dann auch eine, sag ich mal, eine Rolle, oder als Clown nimmt man dann ja schon eine andere Gestalt an, und du bist einfach, wie du gerade gesagt hast, der mit Leichtigkeit kommt und einfach die Menschen zum Lachen bringt.
Ja.
Wie ist das so, wenn du dann in deinen Clownsalltag reingehst? Hol uns da mal vielleicht kurz ab.
Also das ist, das passiert jetzt, sage ich mal, sehr strukturiert. Ne? Also es ist nicht so, dass wir sagen, so, da stolpern wir dann so rein und dann hupsdi-bupsdi, dann haben wir eine Nase auf und so, sondern es ist schon ein sehr bewusster Schritt, den wir auch sehr ernst nehmen. Es gibt Clowns-Traditionen, die diesen Akt geradezu heilig sprechen, diesen Akt, die Nase sich aufzusetzen. Wir würden es jetzt nicht, ich würde es auf eine gewisse Art und Weise sagen, es ist heilig, weil es einfach wahnsinnig wichtig ist, wirklich zu sagen, ich steige jetzt ein. Mhm. Also das ist jetzt nicht etwas, was zufällig, und dann habe ich halt diese Nase auf und dann bin ich aber eigentlich die gleiche wie vorher. Sondern es ist so ein bisschen, ich vergleiche es immer so mit so einem Türöffner. Also ich setze die Nase auf, und wenn ich mir die Nase aufsetze, dann geht das Herz noch mal so ganz bewusst ganz weit auf. Das ist so, wie wenn man sagt, man nimmt dann diesen großen Riegel so rums und dann wusch, und dann gehen diese Tore ganz weit auf. Das ist so ein bisschen, und dann geht der Blick nach draußen. Mit wem bin ich da? Was ist da? Was interessiert mich? Was macht mich neugierig? Aber immer auch nach innen, immer auch, was macht das mit mir, mit meinen Gefühlen. Also wir sind sehr verbunden, ich bin sehr verbunden mit meinen Gefühlen, und auch da, das ist dann im Laufe der Jahre eine Frage der Erfahrung, auch mit allem, was da ist, umzugehen. Also auch mit meinen eigenen Gefühlen umzugehen, auch mit meiner eigenen Trauer vielleicht, oder mit einer Wut oder mit einem Unverständnis, weil wir begegnen natürlich auch in diesem Zusammenhang oft Situationen, die, wo ich als Maria sage, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Also wenn man dann jemanden sieht, der einfach nicht empathisch, nicht achtsam ist, über irgendjemanden drüber fährt und so, dann ist das nicht schön. Es ist nicht immer alles schön, was man da erlebt.
Ja.
Ne? Geht eben darum, mit dem in Verbindung zu bleiben, aber auch das dann nicht als Ankläger aufzutreten, sondern eben mit dem dann zu spielen, im wahrsten Sinne des Wortes zu spielen und zu sagen, okay, womit kann ich spielen? Wir suchen immer das Spiel sozusagen, weil das sozusagen etwas ist, was uns ein bisschen aus der Situation raustreten lässt. Weil wenn ich so drin bin und man denkt, das ist ja total schlimm und es ist total, das macht man nicht und so, dann habe ich überhaupt keine Distanz mehr dazu. Und dann kann ich eigentlich überhaupt nicht mehr agieren.
Ja, klar. Also ist das ja eigentlich eher
so die Maria, die den dann einfach auch mal zur Seite tritt und dann ist der Clown einfach, der geht dann einfach anders damit um und kann ja auch sagen, okay, die Wut, die Maria hat, muss ich ja nicht haben, ne? Oder?
Ich sag, ah, ist ja aber interessant, das macht mich jetzt so wütend, aha. So. So. Also okay. Es ist immer so ein bisschen so eine Distanz dazu, die aber nicht heißt, weil manchmal mit der Distanz wird ja so also als unemotional gesehen. Mhm. Das meine ich gar nicht, sondern eine Distanz, dass ich das wahrnehme, was da ist. Und dann weiß ich, und dann kann ich damit spielen. Und es ist so ein bisschen wie, also mein Clown heißt ja Brigitte, Brigitte Obadon. Und diese Brigitte hat ja sehr viel mit mir zu tun. Also das ist ja weniger, ich bin ja Schauspielerin von meiner Herkunft. Mhm. Und wenn ich als Schauspielerin in eine Rolle einsteige, natürlich bin ich das Material, mit dem ich arbeite, ist klar. Ne? Mhm. Aber diese Rollen sind dann ganz bestimmt oft schon sehr weit weg von einem. Und man muss dann versuchen, wo kann ich mich verbinden, wo kann ich mich in diese Figur verlieben, obwohl die vielleicht eine Mörderin ist, die total unsympathisch auf dem ersten Blick ist. Das muss ich als Schauspielerin leisten. Ne? Ja, okay, ja. Komme ich dahin. Aber als Clown, meine Brigitte ist sehr viel näher an mir, an mir als Maria dran, an meinen Schwächen, an meinen Fehlern oder an meinen Fehlern, weiß ich, einen Fehler finde ich ja großartig, sondern eher eben so Dinge, wo ich sage, oh, ich als Maria mache zum Beispiel ungern Fehler. Eher perfektionistisch, eher ehrgeizig. Da bin ich so geprägt aus meiner Familie, blablabla. Und die Brigitte, die hat da so ihren Spaß damit, mit dem auch. Ne? Die macht völlig ungeniert Fehler. Völlig egal. Und haut raus, was ist, und fällt auf die Nase und ist da. Und die hat mich sehr, sehr viel gelehrt, einfach als Maria, einfach zu merken, ey, es geht nicht darum, die Beste zu sein und zu gewinnen. Gar nicht. Es geht darum, verbunden zu sein und irgendwie die Welt kennenzulernen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt von ihr. Und ich bleibe aber als Maria, als Pilotin sozusagen, ne, weiß ich immer, was meine Brigitte tut. Und das ist natürlich total wichtig, weil wir eben in so einem hochsensiblen Umgebung uns bewegen. Und da muss einer kontrollieren sozusagen. Also im Hinterstübchen sitze ich immer noch sozusagen und bin auch, guck, dass das alles in einem gewissen Rahmen bleibt, dass es eine gewisse Dramaturgie gibt, ne, dass es nicht einfach nur wildes drauf los ist, sondern dass ich auch irgendwo hin will, wenn ich zum Beispiel eine Information habe, ich kriege ja als zivile Maria vorher Informationen vom Pflegepersonal. Das heißt, ich weiß zum Beispiel bei dieses Mädchen, was du angesprochen hast, da wissen wir ja schon ein bisschen was. Ne? Also das heißt, die Maria in mir kann dann das, was die Brigitte so macht und tut und so treibt, in eine gewisse Richtung lenken. Ein gewisses Spiel lenken, weil ich die Maria in mir weiß, okay, das ist das Thema zum Beispiel oder das ist vielleicht schwierig für dieses Mädchen oder oder für die Eltern oder wen. Also das heißt, es läuft schon immer auch so eine Metaebene bewusst mit.
War spannend. Also ich bin ganz gefesselt, weil ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor, wenn du vielleicht auch mal einen Tag hast, wo dir nicht nach Lachen zumute ist, wo einfach vielleicht auch deine eigenen Themen damit kollidieren so ein bisschen. Schaffst du es denn immer auch in diesen Humor oder wie schafft man das in diesen Humor? Also ich nehme jetzt vielleicht auch mal Menschen, die so ein bisschen das Lachen verloren haben und danach auch vielleicht suchen. Wie schaffst du es das wieder? Wie schafft man das? Hast du da einen Trick oder einen Hebel, den man umschaltet?
Entschuldigung, die Millionärin. es ist ein Stück Arbeit, aber es beginnt immer mit Akzeptieren.
Okay.
Wenn ich es erstmal akzeptiere, also auch wenn ich jetzt, also zum Beispiel Hausnummer, ich gehe jetzt ins Deutsche Herzzentrum, wo wir seit vielen Jahren spielen und weiß, was mich erwartet und denke mir, und ich muss mich da jetzt irgendwie rüsten und muss da jetzt irgendwie richtig gut drauf sein. Und ich habe aber einen total schlechten Tag. So, und dann gehe ich da hin und dann spiele ich vielleicht mit einer Kollegin, wir sind ja meistens zu zweit oder überwiegend zu zweit. Und dann habe ich eine Kollegin, die irgendwie auch keinen guten Tag hat, die mich als Kollege auch nicht rausreißt. Ne? Na Mist, was machen wir denn jetzt? Und dann beginnt das Spiel in dem Moment, wo wir beide sagen, weißt du was, wir sind heute beide richtig, richtig schlecht auf. So. Und das einmal zu akzeptieren, ist dann der Startschuss. Es ist wie so ein bisschen innehalten und sagen, aha, okay. Und dann kann ein Spiel beginnen und sagen, weißt du was, wir sind halt einfach nur schlecht drauf. Und dann wird es ein Spiel. Und dann beginnt das Spiel. Und dann ist es so dieses, dann können wir ein Battle machen. Ich bin viel schlechter gelaunt als du. Ich glaub, guck mal, wie ich schlecht gelaunt gucken. Kannst so schlecht gelaunt gucken. Und dadurch kommen wir unter Umständen am Ende dieser Visite, können wir uns gar nicht mehr erinnern, wie wir angefangen haben. Mhm. Dann, weißt du was? Wir waren schlecht drauf, na, weil das so viel Spaß macht. Mhm. Wenn man sich selber nicht ganz so ernst, also wenn man sich sieht und wahrnimmt, aber sich selber nicht ganz so ernst nimmt und sagt, ey, weißt du, wir machen einen Spaß draus, dass wir beide richtig schlecht gelaunt sind. Und das war, also ich hatte einmal eine großartige, also es ist mir immer noch total in Erinnerung, eine Visite eben mit einer Kollegin, wo ich mir gedacht habe, hoffentlich ist die heute gut drauf, weil ich bin richtig. Und die hat sich ganz das Gleiche gedacht. Und wir standen da beide vor und waren richtige Grandbeutel. Und dann haben wir gesagt, okay, na, lass uns das nehmen. Lass uns das nehmen. Und das war wunderbar. Also es war so, wir hatten so viel Spaß. Und wenn du, stell dir vor, es kommt ein Clown auf dich zu, und er sagt, ey, ich habe total schlechte Laune. Mhm. Und allein, da muss jeder lachen. Und dann sagst du, warum lachst du? Es stimmt, es ist überhaupt nicht lustig. Ich bin wirklich schlecht drauf.
Ja.
Auf dem, ne, fängt dann so.
Also ist es eigentlich so die Leichtigkeit und sich nicht ganz so ernst zu nehmen, oder?
Ja. Also wirklich zu sagen, ja, sagen, so ist es eben. Und dann gucken, was ist. Ja. Also nicht wissen, also dieses, sich wirklich in dieses Nichtwissen zu begeben und zu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wohin das führt. Vielleicht bleibe ich auch bis zum Schluss total schlecht gelaunt und denke mir danach, was für eine blöde Idee.
Aha.
Vielleicht aber auch nicht.
Aber ich glaube, da aus der Leichtigkeit sich dann auch zu erlauben, okay, ich mache es jetzt einfach mal mit Leichtigkeit, weil kommt ja sonst eh nur Mist bei raus, wenn ich da jetzt verkrampft irgendwie versuche, irgendwas zu machen. Ich glaube, das ist ja auch Teil irgendwie des Spiels hier auf Erden, dass wir nicht alles immer so ganz so ernst nehmen. Ne?
Und dass wir es eben auch nicht wissen. Und dass es ist per se nicht schlecht sein muss, dass man... Weil wir sind alle immer, sie haben alle so viel Angst, alles richtig zu machen und keinen Fehler zu begehen. Und aus dem heraus nehmen wir uns gar nicht mehr wahr. Wir gucken uns gar nicht mehr wirklich an. Ja. Wir versuchen auch nichts mehr. Und jeder ist so in seinem kleinen Fleckenhaus. Ja, wirklich. Ja. Und ich finde das so schade. Und wenn man dann als Clown, deswegen empfinde ich das so als ganz großes Geschenk und als ganz große Freiheit, da eben einfach aus dem Rahmen zu fallen.
Absolut. Ja, und das ist ja auch, ich finde, auch so ein ganz, ganz tolles Geschenk, weil das Lachen, und jetzt kommen wir mal ganz kurz auf die, was das so mit deinem Körper macht vielleicht, weil ich das total spannend finde. Es ist ja nicht nur gesund, sondern das Immunsystem hat total viel davon. Was würdest du sagen, was ist noch so, was das Lachen auslöst? Weil ich finde, dass für die, die es vielleicht so ein bisschen verloren haben und
also medizinisch, so einen Anreiz gibt. Also medizinisch ist es eben dieses, ne, es ist wirklich gesund, es ist also wirklich, ist es auch eine Anstrengung. Du musst das Herz-Kreislauf-System muss arbeiten, ne, das Zwerchfell muss arbeiten. Also das ist wirklich eine Anstrengung, die gut ist für das Herz-Kreislauf-System, die da wirklich so ein Motor ist, die das anschmeißt.
Ja.
Und das macht halt im Hormonhaushalt total viel aus. Also es ist wirklich, wenn du lachst, es sind ganz physikalische Dinge, wenn du zum Beispiel die Mund, also dieses Lachen kommt ja aus der Evolution ganz, also vor Millionen von Jahren, eigentlich von dem, dass die Affen sich gegenseitig gezeigt haben, diese Zähne gezeigt haben, diese Grinsen gemacht haben und sich damit signalisiert haben, ey, guck mal, ich habe Zähne, also ich kann richtig kämpfen, aber ich will eigentlich gar nicht. Daher kommt, also das ist der Ursprung des Lächelns sozusagen. Das haben dann die ersten Menschen übernommen, haben daraus dieses Lächeln entwickelt und später ist das Lachen dazugekommen, lange bevor die miteinander geredet haben, lange bevor es Sprache gab, gab es das. Und das ist uralt und das Zeichen, das Symbol ist immer noch dasselbe. Es ist immer noch, wir sind Freunde, wir gehören zusammen. Deswegen ist es so ansteckend, weil das einfach der Neandertaler in uns, der ist ja immer noch präsent im Stammhirn. Und wenn der dieses Lächeln sieht, okay, dann lächelt er zurück, weil er weiß, du Freund, So ist es. Also deswegen ist es so machtvoll als Symbol. Aber rein physikalisch macht es so, wenn du eine Minute lang die Mundwinkel so verziehst, es muss nicht mal ein richtiges Lächeln sein. Mhm. So eine Minute, dann drücken die Mundwinkel, die so nach im Lächeln verzogen sind, drücken auf Nervenstränge, die direkt ins Hirn gehen. Und da werden Glückshormone ausgestrahlt. Das heißt, ausgestreut. Das heißt, wenn du schlecht drauf bist, kannst du einfach eine Minute gehst aufs Klo oder irgendwo hin oder wo dich keiner sieht. Und dann machst du eine Minute lang diesen hier. Mhm. Das geht dir danach besser.
Ja, ich merke es auch schon.
Ja, ne? Es ist ja. Und das ist, glaube ich, einfach, ist es eine Uraltfunktion, die uns, glaube ich, einfach aus so schwierigen, Situationen rausbringen soll, indem das Hirn einfach dann sagt, ey, es ist doch alles nicht so, komm.
Sag. Ja.
Also ja. Es ist einfach
ein bisschen locker machen im Hirn.
Mach dich mal locker. Und das ist erwiesenermaßen so, dass eben die Stresshormone runtergehen. Wenn die Glückshormone mehr werden, dann gehen die Stresshormone runter. Mhm. Und es ist auch erwiesenermaßen, gibt es ganze Studien dazu, so dass das Schmerzempfinden, wenn du heiter bist sozusagen, dann empfindest du Schmerzen nicht so heftig, wie wenn du Angst hast.
Wow.
Das ist im Hirn so. Ne? Deswegen wird ja Schmerzpatienten, ist es quasi Schmerztherapie. Zum Beispiel wird es oft angewandt, dass man versucht, die Leute aufzuheitern, weil sie dann eben weil das Hirn dann ein anderes Schmerzempfinden hat. Und das ist, und es ist aber auch einfach, ich finde, das Wichtigste ist psychologisch, dass die Psychologie sagt, du kannst nicht heiter sein und Angst haben zugleich. Das geht nicht, das schließt sich aus.
Mhm.
Und deswegen ist es einfach, wie so ein SOS-Tool.
Mhm. Cool.
Deswegen ist es so wichtig zu sagen, okay, deswegen ist es so wichtig zu merken, oh shit, ich habe jetzt Angst, meistens ist es ja Angst, ne, oder Stress, oder was, aber es ist eigentlich nur Angst.
Ja.
Und es geht mir jetzt nicht gut. Das ist ein unangenehmes Gefühl, was ich gerade habe.
Mhm.
Aha, okay. Und dann zu wissen, was tue ich jetzt, was kann ich mir Gutes tun, um rauszukommen aus dem. Und wenn es eben ist, dass ich sage, ich weiß, ich habe eine Kollegin, die ist immer gut drauf oder die hat immer einen guten Witz, zu der gehe ich jetzt und sage, bitte erzähl mir sofort einen SOS-Notwitz. Und dann erzählt die das vielleicht.
Ja.
Oder ich gehe zu jemandem hin und sage, ich brauche jetzt ganz schnell eine Umarmung.
Mhm.
Oder ich gehe irgendwo hin und sage, ich meditiere jetzt, mache eine Mini-Meditation, ganz kurz nur. Oder ich schaue mir ein nettes Foto an. Oder ich habe ein Sprüchebuch, wo ich reingucke und dann mir so ein, also ein Loriot zum Beispiel, bringt mich immer zum Lachen.
Ich finde ihn so gut.
Das ist aber großartig. Wenn ich schlecht drauf bin, oder ich gucke mir zum Beispiel, ich denke mir, wenn ich jungen Hunden zuschaue, junge Hunde beim Spielen zusehe, kann ich in der tiefsten Trauer sein, dann muss ich lachen. Also zu merken, also eben so handlungsfähig zu bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, eben wahrzunehmen, wie geht's mir? Aha, mir geht's gerade nicht so gut. Was kann ich jetzt machen? Womit kann ich mir helfen? Man kann sich überlisten mit solchen Sprüchen, liebe Kollegin. Es ist einfach wichtig zu wissen, was hilft mir in der Situation.
Mhm.
Weil der Körper ist, der reagiert, das Hirn reagiert. Und es ist, bin ich dann vielleicht wieder traurig. Aber in dem Moment
kann ich glücklich sein.
Muss ich das nicht sein. Und das Hirn speichert die schönen Momente auch. Also ne, je mehr schöne Momente ich habe im Hirn, desto leichter komme ich durch den Tag.
Mhm.
Das ist auch eine Tatsache. So.
Und ich finde, beim Lachen ist es ja so toll, du hast das Tool ja immer bei dir. Also es ist ja nicht so, dass du von außen irgendwas dir reinholen musst, sondern es ist ja eigentlich nur eine Entscheidung, Mundwinkel nach oben, mal gucken, was passiert. Ne? Und am besten stelle ich mich noch vor den Spiegel, weil dann geht so ein bisschen die Ernsthaftigkeit auch weg, weil, also gefühlt sehe ich immer dann ein bisschen komisch aus, wenn ich mich selber anlache, aber es ist dann so ein, okay, jetzt fühlt sich gut an, okay. Und dann macht sich da so ein ganz wohlig schönes Gefühl breit. Das ist,
Es ist eben manchmal, es ist viel leichter, als man denkt, und es ist eben gar nicht so dieses hochpsychologisch, und man muss dann, ich meine, es hat jeder einen anderen Humor, jeder lacht über was anderes, deswegen ist es auch wichtig, sich selber rauszufinden. Bei mir ist es der Loriot, bei dir wirkt der auch, bei jemand anderem sagt, mit Loriot kann ich nicht so viel anfangen. Mhm. Ich gucke mir halt so eine richtig böse, so einen bösen Cartoon an oder so. Mhm. So, geht auch. Ne? Also deswegen ist es so wichtig, das für sich rauszufinden und sich dann selber zu helfen. Und das ist das, was wir eben auch bei diesen Humorseminaren versuchen zu verklickern, dass es nicht darum geht, zu sagen, ich kann eh nichts machen, weil es ja alles total schlimm.
Ja.
Ne? Die ganze Welt ist total schlimm und das Pflegesystem ist total im Eimer und es ist alles total schrecklich. Sondern zu sagen, ja, so ist es. Mhm. Kann ich aber auch nicht viel dran ändern. Mhm. Das Einzige, woran ich was ändern kann, bin ich selber.
Yay!
Meine Haltung. Ja, ja, das ist genau. So, ne? Meine Haltung. Ja. Wie gehe ich damit um? Das ist das Einzige, was ich beeinflussen kann.
Absolut.
Und das ist eh total viel. Mhm. Eigentlich.
Also ich finde es großartig, wenn ich mal überlege, dass jeder das tun würde, Halleluja. Also dann hätten wir echt gar nicht so viel Stress auf dieser Welt.
Wenn jeder so ein bisschen dankbar wäre für das, was er hat, auch noch dazu. Ich finde, das ist so dieses, wirklich die Eigenverantwortung, sagen, ich bin für mich zuständig und ich kümmere mich um mich und das, wie ich mit den Dingen umgehe und dafür bin ich dankbar. Dann wäre die Welt ein friedlicher Ort.
Absolut, absolut. Was war denn in deiner Arbeit so der schönste Moment oder einer der besondersten Momente oder wie du es beschreiben würdest? Gab es da einen oder sagst du, wow, nee, das erfüllt mich jeden Tag?
Also es gibt viele, es gibt sehr viele Momente. Also es ist immer dann, wenn ich merke, dass ich wirklich eine Verbindung mit jemandem aufgebaut habe oder aufbauen kann. Also letztens zum Beispiel, also fällt mir jetzt ein, weil das gerade jetzt mal war, da habe ich eine OP-Begleitung gemacht in Potsdam im Ernst von Bergmann Klinikum, wo wir zweimal in der Woche OP-Begleitung machen und auch sonst noch zweimal in der Woche da sind. Also da sind wir wirklich, sind wir wirklich im Team auch. Ne? Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und da war ich eben früh morgens und bin dann zu einem Mädchen gekommen, wo ich irgendwie wusste, die Maria mir wusste, ich habe die schon mal gesehen. Und die Mutter konnte sich auch, aber ich wusste es nicht mehr so ganz genau. Und die haben mich sofort wiedererkannt und haben gesagt, ah, du bist da, und wussten sogar meinen Namen, wusste Brigitte und so. Ich so, okay. Und dann hatte dieses Mädchen, die war ganz süß, ganz, ganz kluges Mädchen. Und die hatte aber doch auch ein bisschen Angst, obwohl sie schon operiert worden ist. Aber trotzdem, ne, ist ja ganz oft so, dass gerade kluge Kinder dann wissen, ne, jetzt kommt es und so. Das ist ja manchmal nicht unbedingt ein Segen dann. So, dass ich mich erinnern kann. Irgendwas wusste die, oh shit, das kommt jetzt wieder. Und wir hatten ein ganz schönes Spiel und alles Mögliche. Es war ganz, ganz, ganz schön. Und dann hat sie irgendwann, kriegen die ja oft so eine Prämedikation, wo sie so ein bisschen dizzy werden, ne? Und dann hat sie mich so angeguckt und hat sich so angelehnt, weil sie eben schon so ein bisschen gaga war von diesem Medikament, und hat mich mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, operierst du mich heute auch wieder? Und dann habe ich so zur Mutter rüber geguckt und die Mutter so, okay. Und dann habe ich gesagt, warte mal, ich guck mal. Und dann habe ich geguckt, ob ich in meiner Tasche irgendwas habe, was man operieren kann. Und habe ihr so eine kleine Plastikhand gezeigt und einen kleinen Plastikfuß. Und ich gesagt, das könnte ich dir irgendwo hin, wenn du möchtest und so. Und es war dann ein müdiges Spiel. Und sie war aber so, nee, und so. Und dann haben wir uns gemeinsam, das Mädchen daneben, das war gerade operiert worden, mit dem hatte ich vorher gespielt. Und sie hatte gesagt, wie ist denn das da? Und dann kommt wieder diese komische Maske und na, die kriegen die ja so eine so ein Narkosegas und dann kommt diese Maske und so. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt, wir fragen jetzt mal Leben an bei diesem Mädchen, wie das war und so. Und ja, und dann habe ich eben das Mädchen gefragt, wie war das mit dem, ich war ja dabei bei dem Mädchen auch, bei dem anderen, hast du wirklich von Erdbeereis geträumt? Wenn wir ausgemacht haben, wenn sie dann träumt sie von, dass sie im Erdbeereis schwimmt. So, in einem riesigen Erdbeereis. Und dann habe ich gesagt, und die Maske schmeckt dann, die riecht dann auch nach Erdbeere, das können die inzwischen machen.
Ja.
Dann hat sie, sie mir gesagt, jetzt fragen sie, ob das wirklich funktioniert hat. Und dann hat sie, haben sie mal rüber, die war auch noch ein bisschen so. Hm? Und dann haben wir gesagt, und wie war das Erdbeereis? Ja, ganz ihr Erdbeereis, das war super.
Oh, wie süß.
Und dann wusste dieses Mädchen, okay, ist alles gut. Und dann hat sie gesagt, gut, okay, dann ist alles gut, so nach dem Motto. Und dann sind wir auch runter und dann ist sie auch ganz friedlich. Hm. Und dann sagt sie, jetzt kommt die Erdbeermaske und dann ist sie auch ganz toll eingeschlafen, es war alles gut. Und das war einfach so eine schöne, es war einfach so eine schöne Geschichte, weil ich gemerkt habe, dass sie mir so vertraut total. Ne? Sie hat mir total vertraut. Ich meine, die hat mir Dinge zugetraut, ich sollte operieren und so, aber das war halt ihr Medikament. Aber es war dahinter dieses Urvertrauen. Da ist jemand, der meint es gut mit mir und die lügt mich auch nicht an. Gott sei Dank war es dann auch gut alles, weil ich habe es ja nicht in der Hand natürlich. Ne? Ja. Aber war dann alles gut. Und das sind dann so Momente, wo ich mir denke, war schön, das ist sehr schön. Ne? Also, oder wenn ein Kind dann, wenn es mir gelingt, ein Spiel zu etablieren mit einem Kind, das ihm die Angst nimmt. Wenn ein Kind zum Beispiel, ich habe mit einem Jungen mal so ein Erschreckenspiel gehabt. Ne? So, er hat immer Buh gemacht und ich bin dann immer umgefallen und immer dagegen gefallen und so. Und das hat ihm total gefallen. Und mit diesem Spiel sind wir dann los und dann kommt man zur Anästhesie und dann ist die Mutter weg und dann kommt die Angst. Mhm. Ja, und dann hat er plötzlich zu weinen angefangen und die Anästhesistin war völlig was mache ich denn jetzt? Ne? Ja. Ist ja auch nicht schön.
Ja.
Und ich habe sie aber dann angeguckt und habe ihr zugezwinkert und dann hat sie sich gedacht wahrscheinlich, okay, irgendwas kommt jetzt und dann habe ich dem Jungen ausgemacht, weißt du was, du erschreckst sie einfach, so wie wir das geübt haben. Und dann erschrickt sie und dann ist alles gut. Und dann hat er mich angeguckt, okay, und die Anästhesistin hat das mitgehört natürlich und war sehr klug auch und hat sich dann erschrecken lassen. Und ich bin gegangen und er hat gemacht, und sie so, und dann habe ich ein Lachen gehört und dann war alles gut. Und dann wusste ich, okay, mein Spiel hat weitergegangen. Ne? Mein Spiel, er hat dieses Spiel mitgenommen. Sie war so achtsam und so empathisch, das Ja zu sagen dazu. Und dann weiß ich einfach, das ist alles gut. Ne? Der war da. Und ich habe den dann später getroffen, ein paar Tage drauf, bei einer normalen Visite. Und er hat mich wiedererkannt und hat gesagt,
Erst
über mich sah. Ne? Und seine Mutter hat gesagt, er hat zum ersten Mal, der wurde schon ein paar Mal operiert, und er hat zum ersten Mal, ist er aufgewacht nach der Narkose und hat nicht Albträume gehabt, wie so oft, sondern hat gesagt, wo sind die bunten Tücher? Wo sind die bunten Tücher, hat er gesagt, wenn wir mit bunten Tüchern gespielt haben. Und das war so ein bisschen, wo ich mir denke, so, okay, das ist so, wo ich dann merke, das hat total, macht einfach Sinn, was wir da tun.
Oh, du hast so eine wertvolle Arbeit, das ist so ein Geschenk. Also ich bin ganz sprachlos und ich habe auch wirklich gerade echt Tränen in den Augen, weil mich das so gerade wirklich so tief mitgenommen hat, weil du hast ja nicht nur bei dem Kleinen etwas berührt, sondern das ist ja ganz systemisch auch, was du da tust, sondern die da mitarbeiten und vielleicht auch merken, scheiße, da kommt irgendwie Angst hoch, was mache ich denn? Und dass du tatsächlich so vielen dann in diesem Moment da raushilfst, allein durch diesen Humor, und das ist einfach mit Leichtigkeit, also ein großes Geschenk, und dann auch den Anker zu setzen, ne, für sein späteres Leben, was da viel größer ist, weil er weiß jetzt, okay, bei den nächsten Operationen, so what, es wird irgendwie gut gehen und da wird vielleicht, das wird alles fein sein, weil ich habe ja diesen Moment gehabt und dann den kann ich mich ankern.
Ja.
Und das ist so ein großes Geschenk, also wow. Ich bin ganz, ganz begeistert.
Ja, das ist, also wie gesagt, und es ist eben so schön für mich, weil es ist so, du hast es gerade gesagt, einen Anker zu setzen, es ist eben, so uneitel auch. Es ist, es geht ja nicht um mich,
nein,
ne? Ich bin jetzt so großartig und hatte diese tolle Idee, sondern es geht darum zu merken, was für eine Kraft liegt in diesem, in dieser Leichtigkeit, in diesem spielerischen Ansatz, dass man nicht sofort etwas als Problem tituliert, sondern sagt, ach so, das ist jetzt eine Herausforderung. Ah, geil. Wie beim Spiel. Ne? So neue Spielregeln. Oh, schwierig, ach, knifflig. Trotzdem, da leicht zu bleiben und in der Lust zu bleiben und zu sagen, ah, da habe ich Bock drauf. Das würde so viele Konflikte gar nicht erst entstehen lassen, weil jeder so ein bisschen sportlich-spielerisch bleibt.
Weil du auch kindlich leicht bist, ne? Also so dieses kindlich Leichte wieder zu werden und zu sagen, ah, okay, ist aus dieser Riesenlupe oder auch, keine Ahnung, rosaroten Brille, bunten Brille zu sehen und zu sagen, ach, ist ja interessant.
Ja. Und es ist eben das Schöne daran ist ja das, dass ich sage, dass es eben nicht heißt, dass ich die Dinge nicht wichtig nehme. Mhm. Das ist total wichtig.
Ja,
das ist auch so dieses, ne, wenn der Junge da Angst hat, wenn dieses Mädchen Angst hat, das ist total wichtig. Aber die Frage ist, wie ernst nehme ich mich dabei und wie ernst, also ich nehme die Dinge nicht ganz so ernst, ich nehme sie leichter. Ich gucke, wie kann ich damit spielen. Aber eben die Ausgangsbasis ist natürlich, dass ich sage, es ist total wichtig. Ich wische es nicht weg und sage nicht,
ist doch nicht so schlimm.
Ja, ist auch nicht so schlimm. Wird nicht wehtun. Wenn ich das höre, lügt doch die Kinder nicht an.
Ja. Danke. Das ist so großartig. Also das können auch alle Eltern da draußen hören. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so dramatisch. Weißt du es wirklich? Bist du in der Situation und kannst dich da reinfühlen? Weiß ich nicht. Also danke, dass du es nochmal ansprichst.
In meinem Beisein, dass irgendjemand sagt, dann wird er sofort verhauen.
Ja.
Also, ich sage das sofort, das sagt, wenn irgendjemand, das ist einfach, das stimmt einfach nicht.
Und Kinder. Und es ist so schön, du hast die Freiheit, es zu tun, einfach irgendwie den Gummiklumpen dazu nehmen und zu sagen, das ist irgendwie doof. Das
stimmt. Ja, ich habe letztens ein großes Mädchen gehabt, zum Beispiel. Wir haben ja auch so 15-, 16-Jährige teilweise, die klauen sie manchmal auch doof finden, ne, und peinlich und alles Mögliche. Und ich glaube, die war 15 oder so. Und die war so ein bisschen Und dann hat sie aber gesagt, jetzt kommt wieder das und das und das. Und eine hat mir Blut abgenommen, das hat total wehgetan. Und dann haben wir einen Pakt geschmiedet. Und haben gesagt, okay, jeder, der dir wehtut, dann zwinkerst du und dann kriegt er einfach von mir eine auf die Pilz. Das ist so. Ne? Und das war und allein schon der Gedanke für sie daran, dass sie weiß, wenn es ist, da ist jemand, der macht dann. Und die haben dann, die Anästhesisten, zum Beispiel in Potsdam, die spielen dann alle mit, weil die kennen uns und die mögen das Spiel. Und dann spielen die mit und dann lassen die sich auch eine auf den Dates geben und sagen, ich passe ja besser auf und so weiter. Und dann wird alles, dann verliert das eben alles dieses, ich muss hier einen Job machen und das muss alles ganz ernst sein und so. Ich werde nicht ernst genommen als Arzt oder Bullshit, einfach sei doch Mensch in erster Linie und nicht Arzt, sondern so. Also das ist total wichtig, finde ich.
Wow. Liebe Maria, ich bin dir so dankbar, weil ihr für dieses wundervolle Gespräch, das ist wirklich, du hast mich da in eine Welt mitgenommen und verzaubert, die ich bislang noch nicht kannte und ich bin euch wirklich so dankbar und ich glaube, ich spreche für ganz viele da draußen, was für eine wirklich ehrenvolle und wundervolle Arbeit ihr leistet und dass es diese Arbeit überhaupt gibt. Also ich habe danach gesucht und dachte, das ist ja Wahnsinn, wie toll, wie schön. Und ich habe gesehen, man kann sogar dafür spenden. Also damit mache ich auch einen kleinen Aufruf. Ich verlinke auch alles unter dem Podcast. Also ihr dürft gerne, die da draußen alle hören, auch gern spenden, weil das ist eine wirklich ehrenvolle und super wundervolle Arbeit, die ihr tut.
Also, ja, wir freuen uns. Wie gesagt, wir sind spendenfinanziert und sind das auch gerne, weil es eben auch eine große Freiheit bedeutet, das zu tun in unserem Auftrag oder im Auftrag der Leichtigkeit und des Humors, und da freuen wir uns sehr.
Im Auftrag der Leichtigkeit schon wieder kriegen soll. Das ist ganz zauberhaft. Ich danke dir, aber ich habe noch eine letzte Frage an die Maria. Was ist denn für dich ein gut gelebtes Leben? Das stelle ich jedem im Podcast. Und
ein gut gelebtes Leben?
Mhm.
Oh, schon zum Abschluss, so, ne?
Ja. Nochmal ein bisschen Tiefgang.
Ein gut gelebtes Leben.
Oder soll ich lieber die Brigitte, heißt sie? Brigitte fragen?
Ach, das ist gar nicht. Meistens ganz verwebt miteinander. Das kann ich gar nicht so entscheiden, weil die Brigitte so präsent ist in meinem Leben, dass ich das oft gar nicht auseinanderhalten kann. Ein gut gelebtes Leben heißt für mich, ich bin wirklich in Verbindung mit mir und mit Menschen. Für mich ist ein gut gelebtes Leben ein Leben mit Menschen. Mit Austausch, mit wirklichem Zuhören, mit Hingabe, mit Leidenschaft und Dankbarkeit.
Wie schön. Ich danke dir von Herzen.
Sehr gerne.
Eine so wundervolle Antwort und ein so wundervolles Gespräch, und dass du dir die Zeit heute genommen hast und dass du so viele Menschen, Herzen berührst, Kinder, ältere Menschen, kranke Menschen. Also das ist wirklich ganz, ganz wundervoll. Und danke euch auch im Namen für alle Clowns, die ihr da, ihr seid eine große Truppe, habe ich gesehen.
Ja, genau.
Also ganz, ganz großen Dank für eure so wundervolle Arbeit und macht weiter.
Das ist einfach eine Gelegenheit. Es ist schön, es ist nicht nur, es ist schön, das zu tun, aber es ist auch schön, darüber sprechen zu können.
Genau.
Teilen zu können. Vielen Dank dafür.
Super. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und ganz viel Freude weiterhin bei deiner Arbeit. Dankeschön.
Danke ebenso.
Danke. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Ich bin immer noch so beseelt von diesem wundervollen Interview und ich hoffe, dass er ganz, ganz viel Lachen, Leichtigkeit und Freude in die Welt bringt. Und danke Maria von Herzen und ihrem ganzen Team für diese wundervolle und ganz, ganz wichtige Arbeit. Und ihr dürft jetzt gerne einfach mal in die Shownotes gucken, schauen, was das liebe Team macht, was für wundervolle Arbeit sie machen, es gern unterstützen. Alles habe ich verlinkt in die Shownotes. Also schaut gern mal vorbei und unterstützt diesen wundervollen Verein. Genau, und zu meiner Arbeit dürft ihr gerne auf lebeliebeatme.de einmal vorbeischauen. Ich bin Naturcoach, gehe raus mit den Menschen online und offline. Ich bin total begeistert von dieser Arbeit und es ist einfach zauberhaft, wie schnell das geht und wie schnell sich Themen lösen. Also schaut doch gerne mal vorbei bei mir, auch auf meinem Instagram-Kanal lebeliebeatme.de. Da gibt es tägliche Hacks für eure Gesundheit, mental, körperlich, seelisch, geistig. Also ganz, ganz viel dabei für euch. Immer ein kleiner Impuls am Tag. Und teilt gern diesen Podcast, denn er bringt Gesundheit in die Welt und das ist meine große Mission, so viele Menschen wie möglich einfach wieder mit sich und der Natur und ihrer eigenen Natur zu verbinden und dass wir alle ein Stück gesünder werden und auch gesund bleiben. Also ihr Lieben, mein Name ist Katrin Eschweiler, mein Podcast Balance Yourself war das und folgt mir gern, teilt es und liked es von Herzen. Alles Liebe für euch. Bis dann.